Das Godier-Ensemble mit Menuett und Trios, dem Oktett F-Dur von Franz Schubert und davor der Tenor Ramon Vargas zusammen mit dem English Chamber Orchestra und Marcello Viotti mit der Arie «Una furtiva lacrima» aus «L'Elisir d'amore» von Gaetano Donizetti.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romanyuk zusammen mit der Camerata Bern Anfang März serviert. Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es am Donnerstagabend um 8 auf SRF 2 Kultur.
Das R aus der Orchestersuite Nummer 3 D-Dur von Johann Sebastian Bach, gespielt hier von den Barockisti Lugano unter Diego Fasolis. Ja, sicher eines jener Stücke der Musikgeschichte, die man ins Weltall schießen müsste, wenn nicht schon geschehen. Nicht, weil wir es nicht mehr hören wollen, sondern einfach, weil es so schön ist, dass sicher auch Außerirdische daran Gefallen finden müssten. Johann Sebastian Bach, das Gros seiner Werke sind Kantaten und das gilt auch für den nächsten Komponisten, Johann Friedrich Fasch. Nur sind 90% dieser Kantaten von Fasch verschollen, verloren. Man weiß aus Aufzeichnungen, dass er sie geschrieben hat, aber eben, es gab damals ja noch keine Festplatten und kein Internet, heißt einmal weg, für immer weg. Wir hören trotzdem Musik von Johann Friedrich Fasch, keine Kantate, sondern ein Violinkonzert in D-Dur. Julia Schröder und das Kammerorchester Basel. Thank you. sehr festlich, dieses Violinkonzert D-Dur von Johann Friedrich Fasch, gespielt hat hier Julia Schröder, Violine, zusammen mit dem Kammerorchester Basel. Das Weimarer Bläserquintett mit dem Andante, dem zweiten Satz aus dem Bläserquintett G-Moll von Franz Danzi. SRF 2 Kultur am Sonntagabend. Ab 18.30 Uhr hören Sie hier das Wissenschaftsmagazin und danach das Echo der Zeit. Zur Überbrückung Musik von Frédéric Chopin, Nocturne Opus 37, am Klavier Nelson Görner. Thank you.
SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
Wie sehr verändert der Mensch die Natur? Und wie lässt sich das messen? Wie stark kürzt Trump die Corona-Forschung? Und was hat das für Folgen? Und dann noch dies.
Wenn sie dann wirklich nur noch erbrechen oder nur noch Kopfweh haben, dann gehen sie gescheiter runter und schauen, dass sie dann vielleicht nach 2-3 Tagen wieder raufkommen.
Wir führen Sie aufs Jungfraujoch in eine Forschungsstation, die den Forschenden einiges abverlangt. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Der Natur geht es nicht gut. Immer mehr Pflanzen- und Tierarten verschwinden. Eine neue Studie zeigt nun, wie sehr der Mensch diesen Verlust vorantreibt. Unter der Leitung der Universität Zürich und des Wasserforschungsinstituts EAWAG haben Forschende tausende bestehende Studien zum Thema unter die Lupe genommen. Wird die Natur immer mehr zum Einheitsbrei, haben sie sich gefragt. Und dabei haben sie einen interessanten, vergleichenden Ansatz gewählt. Was dabei herauskam, weiß Felicitas Erzinger.
Ein Riesenaufwand sei es gewesen, sagt der Ökologe Florian Altermatt von der Universität Zürich und dem Wasserforschungsinstitut EAWAG. 10'000 Biodiversitätsstudien haben sie durchforstet. Rund 2'000 blieben am Ende übrig, die genau das drin hatten, was er und sein Team suchte.
Das sind Studien, wo beispielsweise ein See naturnah war und der andere See wurde mit Stickstoffeinträgen oder Pestizideinträgen beeinflusst. Und dann kann man die naturnahe und die beeinflusste Situation miteinander vergleichen.
Oder ein Gebiet, wo ein Teil des Waldes abgeholzt wurde, der andere nicht. Oder noch ein Beispiel. Ein See, den man künstlich erwärmte, verglichen mit einem See ohne Maßnahme. Immer ein direkter Vergleich also. Das Ziel?
Mit unserer Studie, die ähnlich wie in einer Medikamentenstudie, wo man eine Kontrollgruppe und eine Testgruppe hat, kann man dann eben den Faktor, der den Unterschied ausmacht, klar festhalten.
Die Verschmutzung durch Pestizide, Umweltgifte oder Nährstoffe, der Verlust von Lebensräumen, der Klimawandel, aber auch Jagd und Fischerei sowie eingeschleppte Arten. Der Einfluss des Menschen also. Und immer die Frage, wie wirkt sich das auf die Biodiversität aus? Das Fazit.
Wir finden global über alle Organismengruppen und über alle Arten und Lebensräume hinweg einen Rückgang der Artenvielfalt.
Von den kleinsten Mikroben über Pflanzen, Vögel, Amphibien und Säugetiere. Sie alle werden immer weniger. Im Schnitt sind es ein Fünftel weniger Arten in Gebieten, die der Mensch beeinflusst, verglichen mit solchen ohne Einfluss. Und der Mensch verändert, welche Arten wo vorkommen, also wie Gemeinschaften zusammengesetzt sind.
Wir finden, und das ist auch in Konsistenz mit ganz vielen anderen Einzelstudien, eine Verschiebung zu vor allem wärmeliebenden und Pestizid- oder umweltverschmutzungstoleranten Arten. Also es gehen so, die Spezialisten gehen verloren und die, jetzt mal plakativ gesagt, Otto-Normalverbraucher-Arten nehmen zu.
Beides seien keine total neuen Erkenntnisse, sagt Florian Altermatt. Dennoch habe ihn überrascht, wie stark die Artenzahlen zurückgehen und das sowohl an Land, in Seen und Flüssen sowie im Meer. Und auch noch etwas anderes habe ihn überrascht.
Es gibt Artgemeinschaften, die durch den menschlichen Einfluss ähnlicher werden. Das ist beispielsweise wie, wenn in einer Stadt plötzlich alle Restaurants nur noch die gleichen Menüs anbieten. Und dann finden wir aber auch andere Situationen, wo die unterschiedlicher werden. Und beide diese Veränderungen sind also anzutreffen. Und das ist eigentlich einer der offenen Punkte, der noch nicht ganz geklärt war.
Das sei denn auch das Einzigartige an dieser neuen Analyse, sagt Ruhl van Klink. Er arbeitet am Zentrum für Biodiversitätsforschung in Deutschland und war selber nicht an der Studie beteiligt.
Wir sind alle davon ausgegangen, dass diese Homogenisierung stattfindet. Und das scheint dann jetzt nicht so zu sein. Also zumindest, wir können das nicht nachweisen, dass das überall passiert.
Ein anderes Wort, das der Biodiversitätsforscher für diese Homogenisierung nutzt, ist McDonaldisierung. Auf die Insektenwelt übertragen bedeutet das zum Beispiel, in allen Parks einer Stadt gibt es nur noch Schwebfliegen. Differenzierung auf der anderen Seite ist?
In einem Park sieht man ganz viel Schwebfliegen und anderswo in einem anderen Park gibt es viele Bienen und in einem anderen Park gibt es viele Schmetterlinge.
Die Arten haben sich also in verschiedene Perke aufgeteilt. Das Verhältnis von Auseinanderdriften zu Einheitsbrei ist der neuen Studie zufolge etwa 50-50. Was dieses Ergebnis bedeutet, darüber müsse die Forschung nun erstmal ruhig nachdenken, meint van Klink. Für Florian Altermatt ist aber bereits klar, dass beide Entwicklungen unerwünscht sind. Genauso wie der Fakt, dass die Artenzahl abnimmt und sich die Verbreitung der Arten stark verändert. Denn
die Veränderungen, die wir beobachtet haben, die führen dazu, dass diese Ökosysteme weniger stabil sind, auch dann weniger Ökosystemleistungen wie beispielsweise Reinigungsleistungen in Gewässern oder Biomasseproduktion in Wäldern etc. leisten können.
Auch die Bestäubung von Blütenpflanzen und Obstbäumen ist eine wichtige solche Leistung der Natur, die dem Menschen zugutekommt. Auch wir werden also mit dem massiven Rückgang der Biodiversität zu kämpfen haben.
Wie wir Menschen die Natur verändern, Felicitas Erzinger hat berichtet. Und jetzt ist meine Kollegin Irene Dietschi bei mir im Studio mit den Meldungen der Woche. Irene, was bringst du uns mit?
Eine weitere Hiobsbotschaft für die Forschung in den USA. Diesmal trifft der Kürzungshammer von Präsident Donald Trump die Covid-19-Forschung. Okay. Die Gesundheitsbehörden NIH und CDC haben begonnen, Milliarden von Forschungsgeldern zu kürzen für Forschungsprojekte, die mit Covid-19 zu tun haben. Das geht aus einem internen Papier der NIH von letzter Woche hervor, das dem Fachmagazin Nature exklusiv vorliegt.
Um wie viele Forschungsprojekte und um wie viel Geld geht es denn konkret?
Betroffen bei der NIH sind 600 laufende Projekte im Umfang von rund $1 Milliarde, in denen das Wort «Covid» im Titel vorkommt. Darunter ist auch ein großes Forschungsprogramm für die Entwicklung antiviraler Medikamente gegen SARS-CoV-2 und 6 andere Virustypen, die theoretisch eine Pandemie auslösen könnten. Auch die Long-Covid-Forschung ist betroffen. Gemäß einer geleakten E-Mail-Korrespondenz will die Trump-Administration demnächst ihr Office of Long Covid Research and Practice schließen, welches verschiedenste Programme koordiniert. Mhm. Bei der CDC sind laut NBS News Reports noch viel größere Kürzungen im Bereich von Covid-19 vorgesehen, und zwar im Umfang von $11,4 Milliarden. Um welche Projekte es sich konkret handelt, ist nicht bekannt.
Aber wie begründen die US-Behörden denn diesen Schritt?
Offiziell gar nicht. Sie halten sich bedeckt. Nature hat beim US Department of Health and Human Services, HHS, nachgefragt, also dem amerikanischen Gesundheitsministerium unter Robert Kennedy Jr., das diesen Behörden vorsteht. Die Antwort lautete, Zitat, «Die Covid-19-Pandemie ist vorbei und HHS wird nicht länger Milliarden von Steuergeldern verschleudern, um auf eine nicht mehr existierende Pandemie zu reagieren.»
Und wie reagieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Ankündigungen?
Ja, sie sind entsetzt. Es sei kurzsichtig und gefährlich, die Virenforschung in Bausch und Bogen einzudampfen, denn es gehe ja um weit mehr als SARS-CoV-2. Es gehe auch um künftige Pandemien. Ich habe mich auch bei Schweizer Forschenden umgehört, unter anderem bei Richard Neher. Er forscht am Biozentrum der Universität Basel zur Evolution von RNA-Viren, wie eben SARS-CoV-2. Und er sagte mir,
aus meiner Sicht ist diese Kürzung von allen Projekten, die mit Covid-19 zu tun haben, eine ausgesprochen kurzsichtige und destruktive Maßnahme. Denn wir haben über Covid-19 in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur über das Virus selber, sondern auch über die Art und Weise, wie der Körper, das Immunsystem auf solche Infektionen reagieren, auf wiederholte Expositionen, wiederholte Infektionen reagieren. Und das informiert nicht nur unser Wissen über Covid-19, sondern über Viren im Allgemeinen. Und dadurch trägt es zur Vorbereitung bei auf künftige Pandemien, aber auch auf die alltäglichen Viren, die wir immer wieder sehen.
Wie wertvoll langfristige Projekte seien, zeige zum Beispiel die HIV-Forschung, hat Richard Neher noch gesagt. Es habe viele Jahre gedauert, um Medikamente gegen HIV zu entwickeln, doch der lange Schnauf der Forschung, der habe sich ausbezahlt.
Die Kürzungen, welche die Trump-Administration jetzt also macht, wirken sich die indirekt auch auf die Schweiz aus?
Auch diese Frage habe ich Richard näher gestellt.
Ja, durchaus. Ich meine, Wissenschaft ist eine sehr vernetzte internationale Aktivität und wir haben vielerlei Kooperationen mit Kollegen in den USA. Ein konkretes Beispiel, was mir jetzt in den Zusammenhang einfällt, ist, dass das Schweizer Institut für Bioinformatik koordiniert seit vergangenem Sommer ein Projekt, um Pathogendaten zu harmonisieren und auszutauschen, das von der NIH finanziert wird. Und das soll jetzt wohl auch Kürzungen zum Opfer fallen.
Zusammengefasst, viel Wissen und auch die Investitionen in dieses Wissen, all das wird jetzt quasi aus dem Fenster geworfen.
In deiner zweiten Meldung, Irene, geht's um die Ausdauer von Pferden, hast du mir verraten.
Ja, Pferde sind ja unvergleichliche Kraftmaschinen. Sie sind Superathleten und können scheinbar endlos rennen. Wir kennen das von unzähligen Western oder auch Kinderfilmen, in denen Pferde vorkommen. Pferde galoppieren weiter über die Prärie, wenn jedes andere Säugetier längst ausgepumpt alle Viere von sich streckt, Menschen inklusive. Die erstaunliche Ausdauer von Pferden hat die Wissenschaft schon immer fasziniert. Jetzt sind Forschende in den USA darauf gekommen, was dahinter steckt.
Das Galoppiergehen.
Ja, schön wäre es. Nein, Grund ist eine genetische Veränderung in einem Gen namens KEAP1. Diese Mutation, ja, nicht so einfach schön wie das Galoppiergen, aber es ist eine Mutation und die bewirkt, dass die Energieproduktion in den Muskeln der Pferde angekurbelt wird. Normalerweise ist der Preis für erhöhte Energieproduktion in den Zellen sogenannter oxidativer Stress. Das ist ein Zustand im Stoffwechsel, bei dem Schäden an den Zellen entstehen. Die Mutation bei KEAP1 hat aber zur Folge, dass ein anderes Gen namens NRF2 aktiv werden kann. Und dieses Gen, NRF2, schützt die Tiere vor oxidativem Stress.
Tönt für mich immer noch etwas kompliziert. Was heißt das jetzt konkret?
Ja, die Pferde können enorm viel Sauerstoff in ihre Lungen pumpen. Im Vergleich mehr als doppelt so viel wie menschliche Superathletinnen und Athleten wie Usain Bolt oder die Schweizer Sprinterinnen Mujinga und Didachi Kambunji. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, wird der Sauerstoff in Energie umgewandelt. Unmengen von Energie in sehr kurzer Zeit, was normalerweise eben zu Zellschäden führen würde. Durch ihren genetischen Vorteil sind Pferde, aber auch Esel und Zebras weitgehend davor gefeit.
Du hast noch eine dritte Meldung mitgebracht, Irene.
Im Weltraum geht eine Ära zu Ende. Das Weltraumteleskop Gaia der Europäischen Weltraumagentur ESA ist nach 12 Jahren abgeschaltet worden am Donnerstag, 27. März. Gaia war einer der erfolgreichsten Astronomiehelfer im All. Das Teleskop hat die Sterne der Milchstraße und unzählige weitere kosmische Objekte so präzis kartiert wie nie zuvor. Informationen von fast 2 Milliarden Sternen unserer Galaxie hat Gaia im Lauf der Jahre geliefert, aber auch über Kugelsternhaufen, Asteroide und ferne Quasare. Doch jetzt ist der Treibstoff des Teleskops erschöpft.
Und das war ein Unfall oder so vorgesehen?
Nein, es war kein Unfall, im Gegenteil. Der Treibstoff hat sogar 5 Jahre länger gereicht als ursprünglich geplant. Aber nun geht er endgültig zur Neige. Deswegen hat die ESA schon im Januar dieses Jahres den wissenschaftlichen Betrieb von Gaia eingestellt. Die Zeit bis jetzt hat sie genutzt, um die Daten noch herunterzuladen.
Und was passiert denn jetzt mit diesem Superteleskop? Wird das jetzt zu Weltraumschrott?
Nein, das Teleskop darf nicht vor Ort bleiben, weil es den sogenannten Lagrange-Punkt 2 gefährden könnte, der für die ESA ebenfalls wissenschaftlich wertvoll ist. Deswegen wurde Gaia via Befehle von der Erde aus in einen stabilen Friedhofsorbit nahe der Sonne befördert. Dort kreist es nun, das Teleskop, und ruht in Frieden.
Das Jungfraujoch wird vermarktet als Top of Europe. Mehr als 1 Million Touristinnen und Touristen aus aller Welt lassen sich jedes Jahr dort hochfahren, um den Schnee zu sehen und den Aletschgletscher, den größten Gletscher der Alpen. Doch abgeschottet vom Touristentrubel gibt es da oben auch eine wichtige Forschungsstation. Die Höhe von 3500 Metern über Meer ermöglicht einen exzellenten Blick in die Atmosphäre. Ich habe mir diesen speziellen Ort letzte Woche zeigen lassen und dabei verschiedene Forschende getroffen. Sie messen hier oben die Treibhausgase, untersuchen das Gletschereis oder untersuchen Blaualgen, die sich allenfalls als Nahrung für Astronauten eignen könnten. Doch zuerst ging's mitten durch die Touristenströme, vorbei an Uhren- und Schokoladenshops und dann durch eine diskrete Tür. Eine Tür, wo die wenigsten reinkommen. Geführt hat mich der Betriebswart Thomas Furter.
Da gehen wir jetzt ins Herzstück der Forschung. Da sind wir jetzt in unserem Wetterstübli. Also wir haben den Auftrag von Meteo Schweiz, täglich fünfmal das Wetter zu beobachten.
Seit 2 Jahren arbeitet Thomas Furter als Betriebswart hier oben, zusammen mit seiner Frau. Er schaut durch die kleinen Fenster, um zu bestimmen, auf welcher Höhe welche Wolken zu sehen sind.
Wir sehen hier eigentlich hämmerlichte Sonneneinstrahlung, aber der ist getrübt. Mhm. Also das heisst, wir haben hier eine geschlossene Wolkendecke. Die ist relativ hoch oben. Man sieht dort die Flugzeuge oben durchfliegen. Also ich würde jetzt deren etwa 8'000 geben.
8'000 Meter über Meer. Eine Cirrostratus-Wolke, sagt Furter und tippt seine Beobachtungen gleich in den Computer. Der Blick in die Temperaturmessreihen zeigt, wie sehr sich der Klimawandel hier oben auswirkt. Es wird deutlich wärmer, das Gletschereis an den Bergflanken schmilzt und immer öfter komme es zu Steinschlägen, sagt Furter und zeigt auf der anderen Seite zum Fenster raus.
Sieht man, dass dort, wenn man Richtung Münchsach hintergeht, der Spalt oder die Felsen, die dort zum Vorschein kommen, die werden immer grösser.
Niederschlag gab es hier bis vor 20 Jahren auch im Sommer fast nur als Schnee. Jetzt regne es von Mai bis Oktober regelmäßig. Wir steigen einen Stock weiter hoch ins Labor. Der Raum ist vollgepackt mit Messgeräten, Kabeln und Servern. Das eigentliche Herzstück der Forschungsstation, sagt Furter.
85% ist mittlerweile Klimaforschung. Da oben sind vor allem Aerosol, also Partikel, Feinstaubbelastung, plus ca. 100 verschiedene Gase, vornehmlich Treibhausgase, aber auch ozonschädigende Gase, die wir hier in der Nachtzeit messen.
Zwei englische Forscher haben hier unabhängig voneinander die Messung der kosmischen Strahlung perfektioniert. Dafür bekamen sie 1948 und 1950 den Nobelpreis. Heute stellen die Forschenden meist nur noch ihre Messgeräte hier auf und lesen die Daten dann remote im Flachland im Büro aus. Reibungslos funktioniert nicht immer alles. Gerade heute gibt es ein Problem mit einem Gerät. Die Computersteuerung geht nicht mehr.
Das muss ich mal schauen, ob ich neu starten
kann. Die Forschenden kämen fast von der ganzen Welt, sagt Furter, während er am Computer hantiert.
Aktuell haben wir Projekte aus Belgien, Deutschland, Finnland und geplant ist, dass auch eine südkoreanische Gruppe kommt.
Die meisten aber kommen aus der Schweiz, so wie Arthur Braun von der EMPA. Er sitzt im Experimentierraum nebenan.
Herr von Burg, ja?
Guten Tag.
Grüezi, Arthur Braun.
Seine Koffer sind bereits gepackt. Eine Woche war der EMPA-Forscher zusammen mit einem Kollegen hier oben, um das Verhalten von Blaualgen zu untersuchen. Es geht um Cyanobakterien, die im Wasser leben und Photosynthese machen, also Sauerstoff. Das Leben hier oben auf 3500 Metern über Meer sei belastend, sagt Braun.
Also man ist außer Atem, obwohl man gar nichts gemacht hat. In der ersten Nacht schläft man sehr schlecht. Auch die Cyanobakterien merken sich ja auch.
Aber genau deshalb war er hier oben. Er hat in 2 Versuchsanlagen Elektroden beschichtet mit Cyanobakterien. Eine Anlage stand draußen im grellen Licht und war den riesigen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die andere Anlage stand hier drin. Dann wurde über den Stromfluss gemessen, wie sich die Cyanobakterien entwickeln.
Das ist so, wie wenn man ein EKG anlegen würde an einen Patienten.
Braun interessiert, wie sich die Blaualgen an die Höhe anpassen. Denn
unsere Kollegen in Belgien, mit denen wir kooperieren auf dem Gebiet, wollen Cyanobakterien als erstes nachwachsendes Lebensmittel im Weltraum für Astronauten etablieren.
Die Frage aber ist, wie gut die Blaualgen im Weltraum wirklich wachsen. Denn wo es keine schützende Erdatmosphäre gibt, wirkt die schädigende kosmische Strahlung der Sonne.
Die kosmische Strahlung ist sehr aggressiv, deswegen tragen Astronauten Schutzanzüge. Also die Sonne ist ein Monster.
Hier oben sind wir zwar noch lange nicht im Weltraum, aber auf 3,5 Kilometern Höhe ist die schädliche Strahlung bereits etwa 10-mal stärker als auf Meereshöhe. Das mache den Standort Jungfrau Joch interessant für solche Experimente, sagt Braun. Und es sei näher und günstiger als das Kernforschungszentrum in Belgien, wo er auch arbeitet. Wir gehen zurück durch die Touristenströme zum Wohnbereich der Forschungsstation. Sonja Stöckli, Thomas Furters Frau, zeigt mir die wunderschöne, fast 100 Jahre alte Bibliothek mit Blick über den Aletschgletscher, die Werkstatt und die Zimmer.
Wir haben 12 Betten, die sind den Forschern vorenthalten und nicht für die Öffentlichkeit.
Es sieht aus wie in einer SAC-Hütte. Nur sind es hier kleine Einzelzimmer und kochen müssen die Forschenden selber. Allerdings hätten sie oft keinen Appetit oder sie hätten Kopfweh, zumindest zu Beginn, sagt Stöckli. Die meisten gewöhnten sich relativ schnell an die Höhe, aber ab und zu müssten sie auch Leute wieder runterschicken.
Wenn sie dann wirklich nur noch erbrechen oder nur noch Kopfweh haben, dann gehen sie gescheiter runter und schauen, dass sie dann vielleicht nach 2-3 Tagen wieder raufkommen, ob es dann besser geht. Weil das bringt es nicht, wenn man einfach unwohl ist. Dann ist auch gefährlich.
Sie selber hätten unterdessen mehr rote Blutkörperchen gebildet und keinerlei Probleme mehr mit der Höhe, sagt Stöckli. Und das sei auch nötig, denn zu tun gäbe es viel hier.
Wir machen alles, oder? Von Schneeschaufeln über Putzen, über Führungen.
Und so führt mich die Betriebswartin schließlich noch raus in den Schnee zu den Gletscherforschenden. Unmittelbar neben dem Gebäude stehen wir schon auf dem Aletschgletscher. Matthias Huss von der ETH Zürich und Martina Barandun von der Universität Freiburg bohren von Hand mit einem langen Schneebohrzylinder einen Kern aus der Schneedecke, um danach zu bestimmen, wie schwer der Schnee ist.
Das ist streng. Wenn man diese Messungen ein paar hundert Mal am Tag gemacht hat, dann spürt man es in den Armen.
Seit 100 Jahren messen die Forschenden die Entwicklung des Gletschers mit solchen Methoden. Und es zeigt sich, heute schmilzt der Aletschgletscher in nie gesehenem Tempo. Besonders krass war es im Jahr 2022.
Wir hatten 6 Meter Schmelze auf dem Concordiaplatz in der Mitte des Gletschers über dem dicksten Eis der Alpen und das ist sehr schwierig vorzustellen.
In nur 2 Jahren, 2022 und 2023, ging das Volumen der Schweizer Gletscher um 10% zurück. Ohne Klimaschutz gäbe es hier oben bis in 75 Jahren kein Eis mehr, sagt Martina Barandun von der Universität Freiburg.
Wenn wir nichts machen, verlieren wir alle Gletscher bis ins Jahr 2100.
Mit Klimaschutz sei noch was zu retten, sagt Kollege Huss.
Es ist noch was zu retten, aber leider nicht mehr viel.
Etwa 1/4 der Schweizer Gletscher, vor allem die über 3000 Meter Höhe, werden bis 2100 bleiben, wenn es die Staatengemeinschaft doch noch schaffen sollte, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Huss und Barandun blicken in die Ferne über den heute noch 22 Kilometer langen Eisstrom. Dann zücken sie Sondierstangen und stoßen sie Stück für Stück in den Schnee, um die Tiefe der diesjährigen Schneeschicht zu bestimmen. Sie messen so lange, wie es noch was zu messen gibt.
Da wird's hart und dann spüren wir, jetzt sind wir unten. Und jetzt können wir ablesen, dass wir 4,40 Meter Schnee haben an dieser Stelle, der seit letzten September dazu gekommen ist.
Soweit also der Einblick in die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch, wo die Alpendohlen rufen und ihre Flugkünste vorführen. Und hier noch ein Hinweis auf einen Podcast aus unserer Küche. Meine Kollegin Anita von Mond hat sich mit dem Raketenboom beschäftigt. Im Moment startet die Firma SpaceX von Elon Musk mit Abstand am meisten Raketen, aber andere versuchen aufzuholen, auch Unternehmen aus Europa. Hören Sie rein bei SRF Wissen, überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's von uns für diese Woche. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung ist Felicitas Erzinger. Und am Mikrofon, tschüss, sagt Christian Vomburg. Thank you.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Sonntag, der 30. März, das sind unsere Themen. Syriens Übergangspräsident hat eine neue Regierung ernannt. Erstmals sitzt eine Frau im Kabinett, eine Botschaft an den Westen. Die Hilfe für die Erdbebenopfer in Myanmar gestaltet sich schwierig, auch wegen des Bürgerkriegs, sagt Daniel Dersic, Leiter der Schweizer Botschaft in Yangon.
Leider ist auch der Fall, dass zum Teil der humanitäre Zugang verpolitisiert wird. Und wenn natürlich ein Gebiet unter der Kontrolle von verschiedenen Akteuren ist, gestaltet sich der Zugang auch wesentlich schwieriger.
Im Echo-Gespräch schildert er die Lage und erklärt, wie die Schweiz helfen könnte. Sollte die Schweizer Verwaltung schlanker werden? Es gäbe durchaus Ansätze, sagt Michele Salvi von der Denkfabrik Avenir Suisse und nennt das Beispiel Subventionen.
Wir subventionieren als Staat die Fleischwerbung. Andererseits haben wir das Bundesamt für Gesundheit, das Kampagnen macht und vor zu hohem Fleischkonsum warnt. Dort haben wir einfach eine paradoxe Situation.
Allerdings brauche es keinen Kahlschlag, sondern sachte Reformen. Und die modernen Tagelöhner von Mumbai, sie verdienen ihr Geld bei ultraschnellen Lieferdiensten, ein wachsendes Phänomen in Indiens Großstädten. Rund 4 Monate nach dem Sturz von Syriens Machthaber al-Assad hat das Land eine neue Regierung. Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat sein neues Kabinett vorgestellt. Es besteht aus über 20 Ministern und einer Ministerin. Die Regierung löst das Übergangskabinett ab und soll den Umbau Syriens vorantreiben. Nina Amin von der ARD berichtet.
Kurz bevor das große Fest den diesjährigen Ramadan beendet, steht das neue syrische Kabinett. Wenn wir jetzt die Bildung der ersten Regierung verkünden, ist das eine Erklärung unseres gemeinsamen Willens, einen neuen Staat aufzubauen, einen starken und stabilen Staat, der die Interessen des Landes und der Bürger an die Spitze seiner Prioritäten stellt. Sagte Übergang